Ich würde sagen, das Hauptproblem in dem Diskurs über Leistung in Organisationen ist, dass Leistung häufig sehr moralisch aufgeladen wird. Und dass man halt genau diesen Bezug vornimmt und es vereinfacht und sagt, Leistung ist etwas Individuelles und es hat ganz viel auch mit Anstrengung und Engagement zu tun. Und wenn man das so eng verknüpft, dann führt das immer dazu, dass sich Menschen dem impliziten oder auch expliziten Vorwurf ausgesetzt fühlen, nicht genug zu leisten. Der zweite Aspekt ist, dass sozusagen diese Debatten über Leistung häufig dazu führen, dass man seine Arbeitsleistung auf Sichtbarkeit optimiert, ne, indem man versucht, das, was man tut, ja, ins Schaufenster der Organisation zu stellen.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und da wir schon die vergangene Woche so schön über das Thema Leistung gesprochen haben, habe ich mir überlegt, das machen wir gleich nochmal. Und zwar in einer etwas anderen Art und Weise. Wir werden nämlich heute über die Mikroebene von Leistung reden, also nicht auf der gesellschaftlichen Makroebene, weniger zumindest. Und vor allen Dingen ein ganz spannender Begriff über Leistungsnarrative. Was sind denn bitte Leistungsnarrative? Das ist eine Frage, die man sich berechtigterweise stellen kann. Und ich habe mir jemand eingeladen, der den Begriff führt, vielleicht sogar mitgeprägt hat, zumindest mal hat er eine sehr dezidierte Sicht darauf. Er ist von Haus aus Psychologe, promovierter Kommunikationspsychologe, aber er hat mir verraten, der ganz durchschnittliche Psychologe ist vollkommen in Ordnung, was ich schon zum Schmunzeln fand. Ich freue mich ganz arg, denn er ist ein sehr kluger, ein sympathischer Gesprächspartner und er ist heute hier bei uns, Dr. Johannes Pferdmann, und ich sage, ich mache die Tür auf. Hallo lieber Johannes, schön, dass du hier bist bei Good Work.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Also der wie habe ich gesagt, der hundsgemeine Psychologe, vielleicht ist mal zum Offenbaren. Wir haben ja öfter mal hier Menschen aus deiner Zunft oder aus deiner Branche oder mit deinem Hintergrund. Und da gibt's die Organisationspsychologen, die Arbeitspsychologen, die Wirtschaftspsychologen. Räum doch mal ganz kurz, wo dürfen wir dich da in diesem Spielfeld ungefähr verorten?
Also ich könnte mir auch viele gute Begriffe vorstellen vor dem Psychologen, aber das Schöne an der Psychologie ist ja, dass sie immer noch sehr generalistisch denkt. Mhm. Zumindest wurde ich so sozialisiert in meinem Studium. Ich habe noch Diplompsychologie studiert und dort blickt man ja durch viele Brillen auf den Menschen. Und ja, ich habe, glaube ich, das meiste in der Sozialpsychologie gelernt und habe dann letztendlich in der Kommunikationspsychologie promoviert, genau. Und arbeite aber tatsächlich am meisten mit und an Organisationen. Insofern passt auch der Begriff der Organisationspsychologie vielleicht auch ganz gut.
Okay. Also dann haben wir das auch mal aufgeräumt, denn wie gesagt, das ist bei Good Work hier kein seltenes Gesprächsmuster oder dass wir Menschen aus dieser Zunft haben, was ich ja ganz arg schön finde. Und wir bleiben bei der Psychologie, nämlich bei deiner ganz eigenen. Wie steht's denn bei dir mit der Psychologie des Aufstehens? Du weißt schon, knickknack, wie bist du in den Tag gestartet, lieber Johannes?
Ja, also für mich bedeutet...
Klingt schon ein bisschen geschleppend.
Also ich sag mal so, ein guter Tagesstart bedeutet für mich irgendwie mit einem Kaffee in den Garten zu gehen. Und ich habe das Glück, in der Nähe des Hamburger Hafens zu wohnen. Ach, und es gibt Morgende, wo man Möwengeschrei und so ein Schiffshorn hört. Oh, das sind die besonderen toll. Morgende. So einer war heute nicht. es regnet ich habe nur den Verkehr gehört.
Oh, schade. Also Hamburger Schiedwetter, oder wie sagt ihr dazu?
Ja, so ist es leider. Ja.
Also ich darf mir das so vorstellen, dass du, wenn es denn das Hamburger Wetter zulässt, dass du dir einen Kaffee schnappst, sondern wirklich barfüßig am besten? Oder
auch dafür. Da hat es am Tag vorher geregnet in Hamburg, deswegen geht man lieber mit Schuhen kurz in den Garten raus und guckt einmal auf die Blumen und trinkt einen Kaffee und den Himmel. Und
dann hast du sonst noch was als Werbeblock für deine Stadt hier preiszugeben, außer dem Wetter?
Es ist eine schöne Stadt. Man muss Glück haben, dass es nicht regnet. Ansonsten leben, glaube ich, die meisten Hamburger und ich auch sehr gerne hier.
Ja, sehr schön. Ja, also ich bin ja in großer Liebe entflammt, ehrlicherweise spätberufen, erst so in den letzten Jahren. Keine Ahnung, woher das kommt. Auf einmal habe ich so richtig mein Herz für Hamburg entdeckt und ja, so viel kann es da gar nicht regnen, dass es mir verdorben wird. Wir kommen mal zu unserem fachlichen Thema. Wir fangen vielleicht mal mit etwas an. Du bist auch, also in deiner professionellen Rolle, Partner bei MGLW. Das ist eine Unternehmensberatung. Und da frage ich mich natürlich sofort als erstes, oder sagen wir mal so, ich setze mir mal den Kopf der Hörerinnen und Hörer auf, die sich vielleicht fragen, wofür steht denn MGLW?
Ja, das ist die Abkürzung für möglicherweise.
Oh. Und drückt das schon eine gewisse Haltung aus oder was verbirgt sich dahinter? Man lässt sich ja nicht so einen Namen einfach so mal einfallen. Also da gibt es ja in der Regel schon irgendeine Story behind.
Ja, also gut, auf der einen Seite müssen Organisationen ja irgendeinen Namen haben. Also man muss sich ja dann irgendwann mal entscheiden. Und als wir die Firma gegründet haben, war uns wichtig, dass wir nicht mit Lösungen auf Organisationen zukommen. Und wir wollten nicht eine der damaligen Lösungsideen einfach übernehmen und nur das machen und haben dann nach einem Namen überlegt, der das ausdrückt. Und ja, die Idee einer Möglichkeitsorientierung hat uns irgendwie überzeugt und dass wir versuchen, mit den Möglichkeiten einer Organisation und den Denkfiguren einer Organisation zu arbeiten und nicht einen Hammer entwickeln, den wir dann auf jede Organisation draufhauen wollen.
Und dann einfach Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb. Okay. Das heißt, das ist ja eine systemische Haltung, grinst da ja irgendwo auch durch, würde ich mal sagen. Ihr seid wahrscheinlich viel im Umfeld von komplexen Herausforderungen, oder geht da meine Fantasie zu weit? Wobei, ehrlicherweise, ist ja fast eine Trivialaussage, wo wäre es nicht komplex in der Organisation?
Ja, der Begriff der Komplexität wird ja schon vielseitig verwendet. Also wir versuchen auch da, uns nicht so stark festzulegen und arbeiten für alle Arten von Organisationen, die große und kleine Probleme haben, bei denen wir versuchen zu helfen.
Und wenn du dich jetzt, ich sag's jetzt mal bewusst, ein Stück weit ideologisch verorten solltest, wärst du dann eher auf der Seite der Systemtheoretiker, die dann sehr stark an den Strukturen auch versuchen, sich zu orientieren, noch stärker als am Individuum. Man könnte ja jetzt die Vermutung haben, als Psychologe hast du da nochmal eine andere Brille auf, wo bewegst du dich bei diesem vermeintlichen oder tatsächlichen, wie auch immer, Spannungsfeld System-Mensch, nur damit wir das schon mal so ganz grob
klar,
sortiert haben.
Eine einfache Frage zum Start.
Ja, mal ganz klein, eine kleine. Ja,
ja, also ich glaube, es kommt immer darauf an, auch hier, mit welchen Problemen man es zu tun hat in Organisationen und was man beobachten und verändern möchte. Und ich denke, wenn man Organisationen in ihrer Gesamtheit beschreiben möchte und auch überlegt, welche Hebel dort am sinnvollsten sind, dann bin ich eher für die systemtheoretische Perspektive oder auch die organisationssoziologische Perspektive, weil dort einfach Konzepte und Begriffe und Theorien entwickelt wurden, die sich als sehr nützlich erwiesen haben in der Veränderung von Organisationen. Nichtsdestotrotz arbeiten natürlich Menschen in diesen Strukturen. Und wenn man Individuen, Menschen verändern, stärken möchte im Umgang mit diesen Strukturen der Organisation, dann helfen psychologische Erkenntnisse und Gedanken, Gebäude, Modelle auch sehr gut.
Also ein sowohl als auch. Ihr habt das sehr schön auf eurer Webseite zusammengefasst. Ich darf das hier mal kurz vorlesen. Er ist Psychologe für Organisation und hilft dabei, Achtung, menschenfreundliche, und da kommt ein Wort, was uns wahrscheinlich heute noch häufiger über den Weg laufen wird, menschenfreundliche Praktiken und Strukturen der Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. Da haben wir es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Es ist ja so ein gewisser Diskurs, du weißt, worauf ich hinaus will. Müssen wir nur an den Strukturen arbeiten oder ist es nur der Mensch oder ist es ein sowohl als auch? Und da steigen wir, glaube ich, mal rein. Wir wollen uns ja heute über Leistung unterhalten. Ich hatte letzte Woche Imke Mahner hier von Hays, die den neuesten HR-Report vorgestellt hat, mit sehr praktisch-empirischen Befunden. Was ist in den Unternehmen los? Wie wird da auf Leistung geschaut? Da kannst du sicherlich auch noch was zu sagen. Ich würde aber jetzt ganz gerne mal den Begriff erstmal fassen. Was verstehst du unter Leistung? Arbeitet ihr mit einer Art von Definition oder mit einem Verständnis, mit einem Raum an Begrifflichkeiten, die das irgendwie abklopfen?
Ja, also ich würde sagen, schon das, was man unter Leistung versteht, ist sehr individuell und auch in Organisationen sehr unterschiedlich und auch innerhalb von Organisationen sehr unterschiedlich. Und so sind wir eigentlich auch auf dieses Thema gekommen in der Beratung schon vor Jahren, dass wir festgestellt haben, unsere Projekte, unsere Arbeit haben immer mit Leistung zu tun und zwar manchmal direkt. Ne? Dann ging es so um Organizational Performance, ne? Oder irgendwie Leistungsprobleme in einem Team. Und oftmals dann auch sehr indirekt, wenn es darum geht, die Zusammenarbeit zu verbessern.
Ja, klingt schon mal ein bisschen netter, gell?
Das klingt netter und nicht immer, aber auch also öfter steht natürlich dann auch die Leistung von Teams eigentlich im Hintergrund, ne? Wenn man sagt, irgendwie die Kommunikation muss sich verbessern und dahinter stecken Leistungsprobleme, ne? Was immer das bedeutet. Mhm. Und also was wir oder wofür ich mich engagiere, ist, dass Organisationen den Leistungsbegriff komplexer verstehen, also sich damit auseinandersetzen, dass Leistung eine Konstruktion ist und dass auch die organisationale Leistung sehr abhängig davon ist, wer sie betrachtet, wer darüber spricht und wer und mit welchen Hintergedanken so Leistungskonstruktionen vorenimmt. Deswegen sträube ich mich, um auf deine Frage zurückzukommen, eine genaue Definition vorzunehmen, weil man unter anderen Umständen darunter sinnvollerweise was anderes verstehen kann. Mhm. Was vielleicht aber interessant ist, ist, dass man, wenn man den Begriff so historisch anguckt, dass sich das sehr verändert hat. Ne? Also dass man früher, also sagen wir mal im 17., 18. Jahrhundert, unter Leistung noch eher so den Gegenstand einer Verpflichtung gesehen hat. Und da war das noch nicht so ein politischer Begriff. Und heute, so du hast ja auch schon den Mikro-Makro-Diskurs über Leistung sozusagen angesprochen, würde ich sagen, es geht eher darum, dass das ein individuelles Wort ist, ne? Also Leistung, leisten oder etwas leisten. Und dass es da um so eine Art von individueller Anstrengung im Kontext von einer individuellen Fähigkeit ist.
Erlebst du, dass es da auch eine semantische Verschiebung gab? Also, dass es auch mit einer anderen Bedeutung aufgewertet oder entwertet vielleicht sogar wurde? Überlagert sich da vielleicht auch manchmal so ein bisschen ein negativer Vibe über dem Wort Leistung oder nicht?
In den Organisationen, mit denen wir über Leistung gesprochen haben, würde ich sagen, hundertprozentig, denn dort gibt es eine hohe Sensibilität für diesen Begriff.
Deswegen auch, wir müssen mal an der Zusammenarbeit arbeiten, oder?
Ja, genau, deswegen wird der Begriff oft vermieden. Also man kann es sich vorstellen, ne? Kriegt man eine Kalendereinladung mit dem Betreff deine Leistung, dann ja, das macht einen nervös, ne? Deine Zukunft wäre vielleicht noch schlimmer. Genau. Und Organisationen versuchen natürlich seit vielen Jahrzehnten irgendwie diesen Diskurs dazu zu normalisieren oder sich damit zu beschäftigen oder den zu standardisieren. Und da gibt's große unterschiedliche, ja, Versuche zu quantifizieren, zu qualifizieren. Genau. Und ich würde sagen, das Hauptproblem in dem Diskurs über Leistung in Organisationen ist, dass Leistung häufig sehr moralisch aufgeladen wird. Und dass man halt genau diesen Bezug vornimmt und es vereinfacht und sagt, Leistung ist etwas Individuelles und es hat ganz viel auch mit Anstrengung und Engagement zu tun. Und wenn man das so eng verknüpft, dann führt das immer dazu, dass sich Menschen dem impliziten oder auch expliziten Vorwurf ausgesetzt fühlen, nicht genug zu leisten. Und das macht was mit einem erstmal.
Und steht dann vielleicht genau dem im Wege, was man eigentlich bezwecken will unter Umständen. Ja?
Genau, genau. Also wenn Organisationen nur sozusagen darüber diskutieren, ob man sich hier genügend anstrengt, dann, ja, glaube ich, gerät man nicht in produktive Aushandlungen darüber, was eigentlich eine Leistung ist und was eigentlich die Aufgabe des Individuums ist.
Mhm. In die Anstrengung oder das Ergebnis.
Ja, genau.
Wo man ja auch wieder sagen würde, wir sind ja auch so ein Stück weit so sozialisiert, auch Stichwort Schule, dass wir sagen, naja, man muss ja auch den Weg, schon allein, wenn ich an Mathematik denke, den Rechenweg, ja, die Anstrengung dahin, auch wenn das Ergebnis nicht befriedigend ist, muss man ja auch bewerten. Das könnte man ja positiv auch so sehen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich so, wenn ich nur das sehe, was an Anstrengung unternommen wird, führt das ja auch zu seltsamen Artefakten. Ja? Also, dass ich nur die Anstrengung belohne und dass ich dann auch natürlich Menschen incentiviere dazu, besonders angestrengt zu wirken. Und
ja, es gibt in dem, genau, ne? Also zwei gute Aspekte sprichst du an. Einmal, ne, dieser Satz in einem Arbeitszeugnis, stets bemüht, ja.
Ja, genau.
Stets bemüht. Das heißt ja eigentlich, es hat nie zu irgendwas geführt. Ja?
Ja,
das ist ja der Code dafür. Und ja, der zweite Aspekt ist, dass sozusagen diese Debatten über Leistung häufig dazu führen, dass man seine Arbeitsleistung auf Sichtbarkeit optimiert, ne? Indem man versucht, das, was man tut, ja, ins Schaufenster der Organisation zu stellen, ins innere Schaufenster. Und auch hier wieder, ne, so richtig und falsch gibt's da auch nicht, weil wenn man seine Arbeit die ganze Zeit versteckt und nicht kommuniziert, was man getan hat, dann sollte man sich nicht wundern, wenn man auch wenig Anerkennung bekommt.
Und dann mit einem vermeintlich oder tatsächlich genialen Ergebnis um die Ecke kommt, dann ist das ja auch schon wieder unter Umständen verdächtig. Also von daher, es wird ja incentiviert, auch diese Anstrengung, wie du so schön sagst, ins Schaufenster zu stellen. Und wir bleiben nochmal einen ganz kleinen Moment und dann gehen wir auch nochmal in euren spezifischen Blick auf Leistung rein. Beim Definitorischen, nämlich differenziert ihr, das ist ja auch sehr beliebt, zwischen Output und Outcome, oder sind das für dich semantische und akademische Spitzfindigkeiten? Würde mich interessieren.
Also ich würde unterscheiden zwischen der Handlungsebene von Leistung und der Ergebnisebene von Leistung. Mhm. Und so in der psychologischen Leistungsforschung hat sich durchgesetzt, dass man versucht, sich eher auf das Verhalten und auf die Handlungen konzentriert, die auf das Ziel einer Organisation einzahlen und nicht so sehr auf das Ergebnis, einfach mit dem Hintergrund, dass das Ergebnis einer Handlung, ja, dass die Bewertung des Ergebnisses einfach von sehr vielen Faktoren abhängen kann. Ne? Also in Organisationen geraten ja diese Debatten ins Sichtfeld häufig, wenn die Zahlen nicht stimmen. Ja? Also wenn es irgendwie...
Selten bei Sonnenschein, ja.
Selten bei Sonnenschein. Und ich finde häufig, dass Organisationen dann auf einmal sehr kritisch auf ihre Strukturen und auch auf ihre Mitarbeitenden gucken, nur weil die Zahlen nicht stimmen. So, und also natürlich sollte man das immer tun, so kritisch auf die eigene Organisation gucken, aber wenn die Zahlen nicht stimmen, das kann natürlich viele Gründe haben und nur ein Grund davon ist, dass Leute sich nicht genügend anstrengen oder die Performance-Kultur nicht stimmt oder so. Mhm. Und ich finde das dann doch schon relativ reflexartig, wenn die Zahlen nicht stimmen, so eine E-Mail rausgeschickt wird, jetzt müssen sich alle mal anstrengen. Wir sind auf hoher See, so.
So eine Fritze-Merz-E-Mail.
Ja, genau.
Muss mal was passieren.
Also appellative Versuche. Ich glaube, das ist häufig natürlich auch ein bisschen Verzweiflung, weil man nicht weiß, was man sonst machen soll. Ja, unsere Empfehlung ist da immer eher zu sagen, okay, die Organisation sollte sich jetzt erstmal bemühen, genau zu beschreiben, was eigentlich die Probleme sind und ob Performance, Leistungskultur die richtige Antwort sind auf diese Probleme.
Ja, und das ist, also ich finde, da ist jetzt schon mal so viel Kluges drin zu sagen, wenn ich nur auf das Ergebnis schaue, stelle ich in Abrede, dass dieses Ergebnis ja multifaktoriell zustande gekommen ist. Also ich unterstelle ja förmlich, dass es quasi einen uni- oder monokausalen Grund gibt dafür, dass es so ist und nicht anders, ist das eine. Wenn ich nur auf die Anstrengung, auf das Verhalten schaue, das aber nicht koppel an das gesamt übergeordnete Unternehmensziel, dann, wie gesagt, bin ich wieder in dem Fall, was wir eben hatten, in die wir ich unter Umständen einfach Getöse, ja, beschäftigt sein, was aber ehrlicherweise gar nicht auf das einzahlt. Also das heißt, die Kopplung ist ja ein Stück weit die Magie, oder?
Ja, genau. Die Kopplung, also Leistungserbringung oder Leistung ist meiner Meinung nach immer etwas, was gemeinsam erbracht wird. Wir haben nun mal Organisationen, die ihre Stärke zeigen, dadurch, dass sie Arbeitsteilung organisieren. Und durch diese Arbeitsteilung entstehen unterschiedliche Vorstellungen davon, was gute Leistung, was ja auch Erfolg ist und wie man sozusagen, wie man Entscheidungen trifft, die der Organisation helfen. Hm. Und sich damit auseinanderzusetzen, das ist ein Teil des klugen Umgangs mit dem Thema Leistung. Und ich plädiere schon also dafür, dass man Leistung super ernst nehmen sollte in Organisationen und sich damit beschäftigen sollte, wie sie funktioniert. Also so diese New Work-Phantasmen, dass man sich davon distanzieren kann oder dass es nur darum geht, irgendwie eine gute Zeit zu haben in der Organisation. Also davon halte ich wirklich auch überhaupt nichts. Nur man muss sich die Zeit nehmen, über die Konstruktion von Leistung in der Organisation nachzudenken. Und das fällt vielen doch immer wieder schwer. Und weil es kompliziert ist, weil es komplex ist, weil der Benefit eher in der Zukunft, in der mittleren Zukunft liegt und nicht im Morgen. Und dann wird immer wieder auf diese Appelle zurückgegriffen. Und das ist nicht nur sozusagen von ganz oben so, sondern auch auf der mittleren oder unteren Führungsebene so, die dann halt so versuchen, an das Engagement der Teams zu appellieren. Mhm. Ja.
Also ich erlebe gerade, ich weiß nicht, ob du da so mitgehen kannst, insgesamt in nicht nur in der Arbeitswelt, sondern vielleicht gesamtgesellschaftlich dann eine totale Renaissance auf das Thema Leistung zu attribuieren und darauf dezidiert darauf hinzuweisen, inwieweit berühren sich, also klingt jetzt auch wieder ziemlich banal, aber inwieweit berühren sich da die gesellschaftlichen Sphären? Also das, was wir gesellschaftlich an Diskurs erleben, inwieweit dringt das in die Unternehmensrealität ein? Oder eher ist es eher in dem Sinne ein Bottom-up, weil es in den Unternehmen so oder so gärt, wird es plötzlich auch gesellschaftlich opportun, das zu diskutieren?
Nee, also ich wünsche mir sehr Bottom-up-Diskurse über Leistung. Also ich fände es toll, wenn Mitarbeitende, wenn man jetzt sagt, auf den unteren Hierarchieebenen sich Dinge zu ihrer Leistungsfähigkeit überlegen und damit sozusagen in der Organisation nach oben durchdringen. Also das finde ich eigentlich eine tolle Entwicklung. Ich glaube, dass Leistung und auch Leistungsnarrative, also die Vorstellung davon, was Leistung ist, sehr stark durch gesellschaftliche Diskurse geprägt werden. Medien spielen eine Rolle, die Wissenschaft, Mitarbeitende, der Staat, Bewerber und Bewerberinnen, die Geschäftsführung natürlich auch, aber auch Kundinnen und Kunden, die prägen die Vorstellung einer Organisation, was in ihr Leistung bedeutet.
Was setzt sich stärker durch, wenn man das überhaupt so sagen kann? Also machen wir es mal konkret. Ich erlebe in der Öffentlichkeit eine Diskussion. Ich habe ihn eben jetzt schon namentlich erwähnt. Friedrich Merz sagt, wir müssen hier muss ein Ruck durchgehen durchs Land. Es muss mehr gearbeitet werden. Es gibt Ideen von, wenn jeder eine Stunde mehr arbeitet und so weiter. Du kennst die Diskussion. Und ich erlebe ja etwas, das mag ähnlich oder auch ganz anders sein, in der Unternehmung. Was passiert dann? Da ist jetzt wieder der Psychologe gefragt. Wie moderiere ich das dann als einzelnes Menschlein in meinem Kopf? Also das, was ich auf so einer politischen Bühne erlebe und das, was ich in meinem unmittelbaren Unternehmensumfeld, in meiner Unternehmenswirklichkeit erlebe.
Ja, ich glaube, die meisten Leute reagieren darauf klug und geben also eine generelle verbale Aufgeschlossenheit diesem Konzept gegenüber vor und versuchen weiter wie bisher gute Arbeit zu machen.
Also das heißt, du bist da, würde ich mal sagen, von einem positiven Menschenbild getragen. Und ich glaube, wir gehen da jetzt mal rein in diese Leistungsnarrative. Auch wieder, was ist denn das überhaupt? Wo kommt denn dieser Begriff her? Habt ihr da auch irgendwas Prägendes mit zu tun oder gibt es den schon ganz lang? Sortiere das doch bitte mal für uns so ein Stück weit ein.
Ja, also ich bin über das Thema der Performance-Kultur nochmal genauer eingestiegen in diese Vorstellung von Leistungsnarrativen oder Performance-Narrativen. Also wir haben gerade eigentlich ganz gut vordiskutiert, warum es diese Leistungsnarrative gibt. Und vielleicht können wir da noch kurz bleiben, denn der Grund ist einfach, Leistung ist eine Konstruktion und zwar eine Konstruktion, die viele, viele komplexe Aspekte hat. Und das können wir uns relativ leicht vorstellen, wenn wir uns überlegen, was wir selber so leisten und wie wir unsere eigene Leistung einschätzen. Mhm. Und da gibt es soziale Vergleichsforschung in der Psychologie, die einfach zeigt, wie relativ wir die gleiche Leistung einschätzen, je nachdem, was für eine Vergleichsperson oder Vergleichsgruppe wir dafür heranziehen. Und dieses Beschreibungsproblem führt dazu, dass wir selber eine große Unsicherheit haben, was eigentlich unsere eigene Leistung ist. Je nachdem, ne, ob wir es mit gestern vergleichen oder mit vor 2 Jahren oder damit, wie wir uns angestrengt haben, was die Konsequenz unseres Handelns war, ob das eigentlich was mit den Zielen zu tun hatte, die die Organisation hat oder mein Team. Und dann gibt's immer noch diesen fiesen Faktor der Zeit, ja. Also ist das jetzt eine gute E-Mail? Vielleicht ja, aber habe ich jetzt 3 Stunden gebraucht, um diese E-Mail zu schreiben? Dann war es vielleicht nicht so eine super Leistung. Keine Ahnung. Und das Gleiche, also diese Art von Beschreibungsproblem, das gibt's natürlich auch für eine Organisation. Und Organisationen und Menschen oder Menschen in Organisationen haben dann diese Tendenz, diese Komplexität. Was bedeutet es hier, erfolgreich zu sein? Was bedeutet es hier, gute Leistung zu bringen? In Erzählungen zu übersetzen. Und das haben wir in den Organisationen häufig gehört. Und manchmal sind das ganz klassische, ja, so Sprichwörter, ne, pedal to the metal oder hier, weiß nicht, in der Wissenschaft ist es immer publish or perish. Also du musst publizieren, sonst fliegst du raus.
Bist du weg vom Fenster.
Genau, dann bist du perish heißt ja, glaube ich, verschwindest aus der Evolution sozusagen, du stirbst aus. Und ja, diese Narrative, oh genau, und dann gibt es natürlich so kurze Sachen, dann gibt es halt auch längere Erzählungen, ja, von Aufstiegen, von Transformationen in der Organisation, von besonderen Leistungen. Und die sagen immer etwas darüber aus, wie Leistung in der Organisation konstruiert wird. Und ich würde sagen, was für eine Bedeutung der Leistung oder was für Bedeutung bestimmten Handlungen in der Organisation zugeschrieben wird. Und man erkennt das an einfachen Dingen, ne? Also wie lange man in der Organisation bleibt, ja, obwohl schon längst Feierabend ist oder wie die tatsächlichen Arbeitszeiten sind. Ne? Steht in allen Arbeitsverträgen von ja bis 16 Uhr ist Kernzeit, aber es bleiben alle bis 19 Uhr, ne? Und genau.
Also das heißt, das, was du eben so aufgeführt hast, dieses Pedal to the Metal oder dieses Publish or Perish, Up or Out, ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt. Also niemand würde ja wahrscheinlich euch begegnen oder auch anderen Menschen und sagen, wissen Sie, Herr Pferdmann, wir haben hier folgendes Leistungsnarrativ, sondern einem begegnen eher solche Losungen, solche Appelle, solche Aussagen oder die teilweise explizit oder implizit gelebt werden. Oder das sind quasi Indikationen dafür oder Indikatoren dafür, dass ein bestimmtes Leistungsnarrativ vorherrscht. Kann man sich das so vorstellen?
Genau, also ich würde sagen, die Leistungsnarrative zeigen einem, wenn man ganz genau hinschaut, in welchen Spannungsverhältnissen Organisationen Entscheidungen treffen und Menschen in Organisationen Entscheidungen treffen. Und sie helfen einem zu verstehen, wie in Organisationen über Leistung gedacht wird. Und manchmal auch, welche Gegenbewegungen, sage ich mal, zu dem offiziellen Leistungsnarrativ es gibt. Ne? Also ich würde sagen, es gibt so 4, 5 verschiedene Leistungsnarrativtypen. Und das Klassische ist so sind diese Bewertungsnarrative, Selbsteinschätzungs-, Arbeitszeugnisse. Dann gibt es so Identitätsnarrative, Gründungsmythen, Herkunftsgeschichten. Dann, das ist sehr schön, finde ich, ich habe mich viel mit Personalentwicklung beschäftigt in den letzten Jahren und da gibt es dann häufig, wenn man so nachfragt mit Leuten über Entwicklung, Entwicklungsverständnis und ja, dann auch über Leistung redet, gibt es immer so ein Heldennarrativ von einer Person, die es in dieser Organisation zu etwas ganz Besonderem gebracht hat. Und diese idealisierte Geschichte dieser Person, ne, also was die, wie die dieses Projekt im allerletzten Moment doch noch gerettet hat, indem sie in der Bahn, ne, XY geschafft hat oder wie die mit ihren Mitarbeitenden umgeht und so weiter. Und das sind Geschichten, die ja etwas über den tatsächlichen Umgang, über die tatsächliche Notwendigkeit berichten, die es in dieser Organisation braucht, um erfolgreich zu sein. Und deswegen sind die gute Indikatoren. Genau. Dann gibt es auch, um das komplett zu machen, aus unserer Sicht so Legitimationsnarrative, ne? Also die häufig kritische oder widersprüchliche Entscheidungen rechtfertigen. Ja, und dann gibt es so Transformationsstrategie-Narrative, wie wir vor 20 Jahren einmal diese besondere Entscheidung getroffen haben und seitdem
läuft geht es alles uns gut. Super.
Genau. Auch hat so Zusammenhang auch mit diesem Heldennarrativ, ne? Also wie die Geschäftsführung diese eine Entscheidung getroffen hat. Und man hört schon, ne? Das ist immer so eine Rationalisierungsidee, ne? Die sich meistens auf die Vergangenheit bezieht.
Gut, aber ich glaube, wir müssen es wirklich hier nochmal sehr, sehr konkret packen. Also ich nehme mal wieder meinen berühmten Schraubenhuber & Co. KG, also ein mittelständisches Unternehmen, fiktiv. Und du kommst jetzt in Kontakt mit dem Herrn Huber. Der wird ja wahrscheinlich nicht sagen, lieber Herr Fertmann, bei uns herrscht eher das Heldennarrativ. Das heißt, es ist ja eine Art systematische Struktur. Das ist ja eine Kategorisierung, die ihr irgendwann mal entwickelt habt, oder? Kann ich das so verstehen, dass das Muster sind, die ihr erkannt habt, die euch immer wieder begegnen, weil der Begriff der Leistungsnarrative, der wird doch so in den Unternehmen nicht so geführt, oder? Das sind Phänomene, die ihr beobachtet, Nein. oder?
Genau, also man könnte jetzt für uns einfach den Begriff der Narrative relativ einfach mit kurzer Erzählung ersetzen. Ne? Und wir fragen natürlich nicht, wie definiert ihr Leistung in eurer Organisation, weil ist auch schwer zu beantworten, sondern eher, ja, man fragt, wie die Personen in Organisationen auf ihre Tagewerk blicken, ja, also was sie für Probleme haben, wie sie sich entwickeln, wie ihre individuelle Entwicklung in der Organisation war, wie sie auf bestimmte Abteilungen und auf Ergebnisse blicken. Und in diesen Perspektiven erscheinen dann immer wieder Geschichten und Erzählungen, weil wie soll man auch sonst berichten?
Ja, natürlich, wenn nicht in Erzählung.
Genau, und dann gibt es halt Erzählungen und Geschichten, die dann nicht nur bei einer Person auftauchen, also bei einem, ne, bei dem, wie hieß da aus dem Beispiel der?
Schraubenhuber und Co. KG.
Ja, genau, ja, also der, genau. Die Vorständin von Schraubenhuber, sondern dann erzählen Leute ähnliche Geschichten und die hängen sich meistens an irgendwas auf, an einer Person, an einer Entwicklung, an einer Entscheidung, an einem Ort. Und ja, an denen wird erzählt, was im Spannungsfeld einer Organisation liegt. Ne? Also man kann sich, typisches Spannungsfeld ist ja Qualität und Quantität. Ne? Also wir müssen uns entscheiden, wir stellen Staubsauger her oder Schrauben. Und also entgegen der allgemeinen Annahme geht nicht beides. Man kann entweder sehr schnell oder sehr hochwertig konstruieren. Und diese Spannung wird in irgendeiner Form ausgedrückt durch eine Aussage, die der Geschäftsführer vor 20 Jahren mal gesagt hat. Ne, bei uns muss die Schraube so und so sein. Lieber gerade als schnell. Ne? So. Mhm. Eine Schraube muss gerade sein, nicht schnell. Das wäre jetzt ein schönes Leistungsnarrativ. Und das sagen die Leute dann immer wieder, wenn sie vor der Frage stehen, ne, müssen wir gerade hier auf Qualität oder auf Quantität setzen? Und das
wie orientiere ich mich? Okay. Also ich find eure Narrative ja so spannend, dass ich glaube, wir nehmen uns noch mal so ein, zwei vor und gucken dann noch mal näher rein, was die überhaupt sind. Heldennarrative hast ja schon, ich glaube, das ist auch augenfällig, das leuchtet einem ein. Spannend finde ich auch dieses Legitimationsnarrativ. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Was genau meint das?
Ja, also die Erzählung in der Gesellschaft und auch in der Organisation ist, dass ja bestimmte Leistungen, also dass es eine gewisse Gerechtigkeit gibt und wenn man Leistung zeigt, dann bekommt man auch irgendwas dafür. Und für einige Entscheidungen in Organisationen braucht es ein Narrativ, um sie zu rechtfertigen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wer darf wann erste Klasse fahren? Und was ich da mal als nicht so eine gute Erzählung dazu gehört habe, war, na gut, die Führungskräfte, die erste Klasse fahren durften, die müssen ja während der Fahrt auch arbeiten. Und das war der Versuch eines Narrativs oder der Versuch einer Erzählung, warum ne, die Entscheidung getroffen wurde, dass die Menschen, die nun keine Führungskraft sind, wenn sie Geschäftsreisen machen, in der zweiten Klasse fahren dürfen müssen. Und verständlicherweise sagen die Mitarbeitenden aus der zweiten, die keine Führungskraft sind, natürlich, na gut, wir arbeiten ja auch während der Fahrt. Ne? Und bei uns ist die Ruhe anscheinend nicht ganz so wichtig. Und solche Erzählungen gibt es viele. Und was es auch noch zum Beispiel gibt bei Arbeitssicherheit, dann werden immer so Unfälle von vor 25 Jahren berichtet, die dann die Regeln der heutigen Zeit noch rechtfertigen sollen. Das fällt mir auch noch ein. Aber häufig geht es tatsächlich so um Statusunterschiede, der berühmte Vorstandsparkplatz, der ganz nah am Haus ist, ne, beim Mittelständler. Und die Führungskräfte dürfen
nicht
da direkt.
Nicht nur da, auch im Konzern, da besonders,
genau.
Ja. Also gibt es ja keine wirkliche Sachlogik, die wird halt irgendwo konstruiert, oder?
Genau. Ja.
Ihr habt hier auch noch so, ich habe dich ja auch mal sehr spannenderweise, übrigens dringende Empfehlung, sich das auch mal anzuhören, wenn man die Gelegenheit hat oder sich die Gelegenheit schaffen will, wenn du über Leistung sprichst, auch Meritokratie-Erzählungen. Vielleicht sagst du da auch noch mal was zu im Kontext von Legitimation.
Naja, diese Vorstellung, dass nur die Leistung zählt, und da kommen wir ein bisschen wieder auch auf die Geschichte dieses Leistungsbegriffs. Und das war ja eigentlich mal eine gute Idee, so dass nicht wie früher, ne, also vor ein paar hundert Jahren, wo dann nicht die Geburt sozusagen dazu
kein
geführt hat.
Kein feudales Prinzip.
Genau, sondern ein Leistungsprinzip. Und das ist natürlich sehr idealisiert, ne, das ist eine Idee. Und so ist das natürlich auch in Organisationen, die Vorstellung, dass alle die gleichen Chancen haben in einer Organisation und dass die Leistung zählt, ne, also dass Leistung objektiv und gerecht bewertet werden und dass das einen Aufstieg ermöglicht. Und das hat natürlich sehr positive, hat natürlich auch positive Konsequenzen in dem Sinne, dass halt nicht nur die Freunde der Führungskraft befördert werden sollen, ne, oder die Leute, die sich gut mit den Führungskräften verstehen. Aber es ist natürlich auch eine Erzählung, weil das, wie wir wissen, auch nicht immer passiert in Organisationen, ne? Leute steigen in der Hierarchie hoch, auch aus anderen Gründen und nicht nur aus Leistungsgründen, würde ich mal behaupten.
Mindestens mal auch. Sonst hätten wir schon andere Muster.
Ja.
Aber gut, dann greifen wir vielleicht nochmal als letztes in diesem Zusammenhang das Gegennarrativ aus. Also das heißt, ihr findet auch in Organisationen immer auch Erzählungen von Widerstand, von anderen Deutungen, also die vielleicht der üblichen oder vorherrschenden Erzählungen von Leistung entgegenstehen.
Ja, das ist eigentlich eines meiner Lieblingsnarrative. Denn wenn sozusagen auf der in der Innenkommunikation der Organisation immer behauptet wird, bei uns zählt nur die Leistung oder bei uns gilt das offene Wort oder hier Feedback ist eine Säule unseres Zusammenlebens, unseres Zusammenarbeitens. Und dann bilden sich sozusagen anhand dieses Bedeutungsclusters, ne, bilden sich Gegennarrative, die sich darauf beziehen und quasi das Gegenteil oder etwas anderes behaupten. Nämlich, wer hier den Mund aufmacht, der fliegt sofort. Man ist lieber still und sagt nichts, ne? Und man kann alles kritisieren, aber niemals die Chefin oder den Chef. Ja, das sind dann so Erzählungen. Und dann gibt's meistens die zugehörige Geschichte, wo eine Person neu in die Organisation gekommen ist, dachte, Feedback ist hier die Nummer eins. Ja, Feedback ist gewünscht. Und dann der hohen Führungskraft Feedback gegeben hat. Und dann...
Ich dachte, das läuft hier so. Sag dir doch.
Genau. Und das sind die Gegennarrative, aber manchmal beziehen die sich sogar wirklich auch auf so Kernaspekte, ne? Also Feedback ist jetzt vielleicht so nicht ganz wichtig, aber auch was ist eigentlich das Business, in dem die Organisation ist, ne? Und dann nach außen tut man so, als wäre man ein Schraubenhersteller, aber eigentlich geht es nur darum, die Serviceleistungen zu verkaufen, die damit zusammenhängen. Ne? Und das nach außen oder in der zentralen Erzählung der Organisation sagt man immer das eine und ein Teil der Organisation oder große Teile der Organisation schaffen so ein Gegennarrativ dazu.
Du bist beratend unterwegs. Das heißt, darf ich mir das so vorstellen, dass das eins der ersten Schritte ist, bei einer Art Ortsbegehung, Bestandsaufnahme erstmal zu gucken, welche Muster, welche Erzählungen, welche Narrative herrschen dort vor. Wahrscheinlich macht ihr Gespräche, Interviews, wie auch immer. Und also es wäre zumindest erstmal, brauche ich erstmal ein Nicken, ein Ja. Ist das so euer probiertes oder probates Vorgehen?
Es wäre ja entgegen unserer Konstruktion von der möglichkeitsorientierten Beratung, wenn wir mit zwei guten Leistungsdefinitionen da reingehen würden, die wir allen beibringen würden. Nein, im Gegenteil, wir versuchen mit den Menschen zu reden und die Spannungsfelder der Leistung in der Organisation zu analysieren, also zu schauen, es geht nicht darum, Leistung versus Faulheit, ja, und wer ist hier eigentlich leistungsbereit, wer ist hier eigentlich faul, ja, wenn man diese Frage stellt, kriegt man keine guten Ergebnisse, sondern man muss die Spannungsfelder rauskriegen in den Teams um vielleicht jetzt mal ein bisschen einfacher zu werden, was ist eigentlich in einem Team, unter welchen Bedingungen arbeiten die Menschen dort, die es ihnen schwer machen, Leistung zu zeigen? Und wir hatten typisches Spannungsfeld zwischen Qualität und Quantität. Ein anderes Spannungsfeld ist Aushandlung und Hierarchie, wo man auch in einem Team sich fragen muss, okay, wo müssen wir Dinge diskutieren und wo muss die Führungskraft oder die Projektleitung oder wer auch immer was schnell entscheiden? Und so, wenn man sozusagen anfängt, in Spannungsfeldern in Spannungsfeldern zu denken, die Leistung in ihrem Spannungsfeld sozusagen tragen und halten, dann kommt man zu der Erkenntnis, dass man halt Qualität und Quantität braucht, aber halt die in einem gewissen Verhältnis stehen müssen. Mhm. Und man braucht Marktorientierung, aber man braucht auch Produktorientierung. Ja, man braucht irgendwie Transparenz, aber auch Vertrauen. Man braucht Stabilität und Flexibilität. Mhm. Nicht zwingend in einer Balance, sondern unter einer richtigen Spannung.
Guten
in einer
Spannung.
Genau. Und manchmal muss man in die eine Richtung ziehen und manchmal in die andere Richtung. Aber es ist nicht das eine richtiger als das andere, ganz grundsätzlich. Und ich finde, häufig im Diskurs werden in den Managementkonzepten die eine Richtung sozusagen als die richtige Richtung propagiert. Also sozusagen, man muss auf Aushandlung setzen, um erfolgreich zu sein. Man sollte alle Hierarchien abschaffen. Und das halte ich für die falsche Herangehensweise tatsächlich, um das mal so offen zu sagen. Denn je nach Organisation sind die Anforderungen so spezifisch an die Aushandlung zwischen Qualität und Quantität, dass das organisationsindividuelle Entscheidung sein muss, wie man die richtige Spannung herstellt.
Mhm. Und da sind wir ja eigentlich in der Paradoxiebearbeitung, ja, wenn man das so übersetzen.
Ja.
Es ist ja, wie gesagt, also kommen mir gleich so Modelle wie Tetralemma auch in den Kopf, wo wir sagen, man kann das eine tun, man kann das andere tun, man kann beides tun, beides nicht tun, nacheinander sequenziell, also und diese Spannung, wie du sagst, richtig ausverhandeln. Nochmal ein letztes und dann gehen wir auch mal in den Ort, wo nämlich Veränderung stattfindet, sprich in das Team rein. Ist es nicht dann auch sehr wahrscheinlich, dass ihr, ich komme nochmal zurück zu den Gegennarrativen, die in irgendeiner Art und Weise immer findet? Also anders gefragt, braucht nicht jede Organisation auch so eine Instanz, die für das Gegennarrativ steht?
Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, bei sehr dominanten Erzählungen gibt es sehr häufig gute Gegennarrative. Es ist allerdings auch so, dass man als externe Person nicht immer die Gegennarrative hört. Also ich glaube, wir sind schon ganz gut da drin, so vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen oder Vertrauen herzustellen zu den Menschen. Aber häufig bleibt dann doch bleiben diese Gegennarrative in der Organisation doch eher versteckt, weil sie natürlich ist ein gewisses Risiko ist, sie auszusprechen und zu sagen, wir sind eigentlich gar kein Schraubenhersteller. Wir
oder uns.
Nur
ja.
Logistikleistung
an.
Oder, ja, genau. Oder ja. Das wäre jetzt schon wirklich groß. Ne? Aber zu sagen, okay, hier gibt es kein Leistungsprinzip. Hier muss man mit dem Chef Kaffee trinken, bis man befördert wird. Das ist schon ein gewisses Risiko.
Gibt es sehr oft Mischformen? Also das heißt, dass ihr mehrere nebeneinander, vielleicht sogar konkurrierende Erzählstränge findet in der Organisation? Also dass man sagt, man hat dann so dieses auf der einen Seite das Identitätsnarrativ, also wir sind halt nun mal die Pünktchen, oder auf der anderen Seite auch das Heldennarrativ.
Ja.
Oder würdest du sagen, ihr findet immer so ein Leitmuster?
Wir bemühen uns, diese Spannungen zu beschreiben. Insofern müssen wir uns da nicht entscheiden, ob wir die eine oder die andere Seite finden. Wir finden häufig, dass Menschen in der Lage sind, diese Spannungen gut zu beschreiben. Nicht alle, weil je nachdem, wo sie in der Organisation sind, natürlich sie unterschiedlich, die Spannungsfelder unterschiedlich bedeutsam sind oder unterschiedlich relevant. Wenn ich nur nach innen arbeite, in einer Organisation habe ich natürlich mit anderen Spannungsfeldern zu tun, als wenn ich auch mit Kundinnen und Kunden in Kontakt bin und sehe, was für widersprüchliche Anforderungen von der Organisation, von dem Organisationsumfeld an die Organisation gerichtet werden. Das macht natürlich was mit mir, ne? Wenn ich die Kunden höre, die sich beschweren über Qualität oder Quantität oder über beides. Und deswegen versuchen wir schon immer, die unterschiedlichen so unterschiedliche Perspektiven auf die Organisation abzubilden. Und ich glaube, das Fahrlässigste, was man machen könnte, wäre nur mit einer Person und nur mit der Geschäftsführung zu reden.
N+1.
Ja, also vor allen Dingen auch nur mit den Leitungskräften oder so zu sprechen, weil die natürlich in der tatsächlichen, sag ich mal, Wertschöpfung dann doch weiter weg sind, ne? Und nicht genau wissen, wie Menschen oder teilweise gar nicht genau wissen, wie Menschen dieses Problem für sich übersetzen und auch immer das Risiko haben, so Reaktanz auszulösen, mit ihren Thesen, wie denn Leistungen erbracht werden in der Organisation.
Ja. So, dann kommen wir doch mal, du baust selbst dir die moderative Brücke in den Ort rein, wo nämlich Wertschöpfung entsteht, in das Team. Du hast ja durchaus die These oder ihr habt die These, dass sich das nur indirekt top-down verändern lässt, so ein Leistungsnarrativ, denn letzten Endes entsteht das in den Teams. Oder ja, also das rein Appellative, wir müssen jetzt mal hier, ja, so typische mehr unternehmerisch denken, zukunftsorientierter denken, das allein bewirkt ja noch nichts. Und vielleicht können wir da auch mal auf euer schönes Modell mit den drei Kreisen, ich hoffe, dass das jetzt so auditiv sich überträgt, ist jetzt nicht so weiter komplex, aber steckt eine Menge dahinter. Wir haben eine Bubble, die nennt sich Strukturen, eine andere nennt sich Praktiken und eine dritte nennt sich Bedeutung, die sich dann aber auch überlagern, die drei Kreise, also die bilden eine Schnittmenge. Und versucht doch mal das Thema Team und diese drei Kreise in einen übereinander zu legen, dass wir mal verstehen, auf welchen Ebenen wird denn da so ein Leistungsnarrativ vielleicht verändert auch.
Also wenn man Organisationen als soziale Systeme versteht, dann kann man sich ja vorstellen, dass dort gewisse Strukturen und Entscheidungen notwendig sind, um diese Organisation zu erhalten. Ja? Also Entscheidungen wie, wer soll hier arbeiten? Die sind da meistens an die, ne, was sollen die Leute tun? Die sind meistens sinnvollerweise an die Mitgliedschaftsbedingungen geknüpft. Und über diese, sag ich mal, Strukturen einer Organisation entscheiden ja meistens die Führungskräfte, meistens die oberen Führungskräfte, die Geschäftsführung, die kann Arbeitszeiten festlegen und so weiter. Das nennen wir Strukturen. Und dann gibt's aber auch noch die Ebene der Praktiken. Und auf der Ebene der Praktiken haben Führungskräfte doch mehr Gestaltungsspielräume. Deswegen haben wir das so getrennt. Weil wir häufig die Klage hören von Führungskräften, ja, ich kann hier doch sowieso nichts machen, weil die Strukturen sind so und so. Ne?
Sind also, so, wie sie sind, ja.
Genau, also es gibt das Dilemma, dass Leute sagen, die Personen können hier nichts, deswegen funktioniert nichts und deswegen muss ich auch nichts tun. Ja. Und die andere Richtung ist ja, die Strukturen sind so, ich kann sie nicht ändern, deswegen mache ich nichts so, ne? Also diese Klage gibt's in beide Richtungen. Und Praktiken, jetzt sowas wie die Gestaltung von Teammeetings, die Gestaltung von Gesprächen, das sind Dinge, die in der Handlungsmacht von Individuen und von Menschen und Führungskräften liegen. Und deswegen sind für mich die Leistungspraktiken auch ein Handlungshebel für Führungskräfte. Und diese wirken, jetzt komme ich zu deiner Frage zurück, am ehesten im Team. Das war jetzt ja die Aufgabe, ne? Aus den drei Kreisen zu den Teams zu moderieren oder zu reden.
Übereinander zu legen.
Genau. Und dann kommt der dritte Kontext dazu, nämlich die Bedeutung. Ne? Also ich kann natürlich mir schöne Praktiken ausdenken mit neuen Teammeetings oder mir irgendwie ein fünfstufige Leistungsgespräch irgendwie überlegen oder die Leistungsgespräche jetzt nicht mehr Leistungsgespräch, sondern Leistungsdialog nennen. Aber sie müssen halt irgendwie eine Bedeutung bekommen. Und das ist, also sie brauchen Narrative, die zu dem Team und zu der Organisation passen und Individuen, die diese Bedeutung auch verstehen. Und dafür sind Teams einfach die tolle Orte, weil sie nah an der Handlung sind. Und wir hatten ja dieses Problem, Leistungen zu bewerten, seine eigene Leistung zu bewerten. Und je weiter man von der Handlungsebene weg ist, ist meine These, desto abstrakter und schwieriger wird es mit der Leistungsbewertung oder mit dem Verständnis von Leistung. Und deswegen ist ein toller Diskursort für die Debatte um Leistung halt diese Teamebene.
Ja, da, wo es stattfindet. Du sprichst auch oder ihr sprecht auch von Performance Literacy. Was meint das in dem Zusammenhang?
Performance Literacy, also erstmal ist dieser Literacy-Begriff ja sehr schön. Also diese Idee, dass man nicht nur eine Kompetenz hat, die man einmal erreicht und dann ist es so binär, so plus minus, sondern dass man sozusagen immer wieder das weiter ausbauen kann. Also dass man Lesen und Schreiben kann man ja auch sozusagen erstmal rudimentär, und dann kann man aber auch Bücher schreiben, so wie du, oder Bücher lesen und Bücher bewerten und so weiter. Also das ist erstmal dieser Literacy-Begriff. Und Performance Literacy halt heißt in dem Zusammenhang halt, dass man seine Kompetenz im Umgang mit Leistung stärkt und ein Verständnis von Leistung im Team entwickelt. Und das hat für uns 5 Dimensionen, die Teams da berücksichtigen sollen oder sollten, unserer Meinung nach. Und der Kernpunkt, den hat, also das beinhaltet eigentlich all das, was wir schon besprochen haben. Und es fängt an damit, sich klar zu machen, dass auch eine Teamleistung stark von den Leistungen der und der umliegenden Strukturen, umliegenden Teams abhängig ist.
Was wären noch so Faktoren?
Eine Leistungsterminologie, die zur Organisation passt und funktional ist, ein gemeinsames Verständnis der Kennzahlen und gestaltete Situationen und Anlässe, die eigenen Leistungen zu verhandeln. Und ein Punkt, der quasi die Grundlage dafür ist, und nämlich so die Bereitschaft in einem Team, zwischenmenschliche Risiken einzugehen. Also Beziehungen, die ja so sind, dass man sich traut, Kritisches oder auch nur vermeintlich Kritisches anzusprechen. Mhm. Und das spielt so ein bisschen auf diese Idee der psychologischen Sicherheit ab. Hattest du ja wahrscheinlich auch schon häufig Gespräche.
Ja, hatten wir zu, schon, ne? Schon mehrere, genau. Unter anderem Karin Lausch, auch die das hier sehr als Fokusthema bearbeitet. Ja. Und wenn du von Kennzahlen sprichst, und wir kommen da nochmal zu, kommen wir auch nochmal an einen Punkt zurück, den wir ganz am Anfang schon mal hatten. Inwieweit ist denn Leistung dann auch messbar? Also ich meine, das ist ja garantiert ein Thema, mit dem ihr sehr oft konfrontiert werdet. Das ist also auch der Wunsch besteht, wäre zumindest meine Vorstellung, die Leistung, die im Unternehmen erbracht wird, auch entsprechend messbar zu machen oder vielleicht darüber mit euch zu diskutieren, ob die Art und Weise, wie sie gemessen wird, denn wirklich das misst, was sie vorgibt zu messen.
Also hier an dem Punkt kann man immer ganz schön unterscheiden zwischen einer akademischen Debatte und einer praktischen oder einer Debatte der Praxis.
Wie weit geht die auseinander? Kilometer, Meilen?
Und in dem Fall, glaube ich, muss man sich mit der Realität auseinandersetzen. Und die Realität ist, Leistung in Organisationen wird gemessen und sie wird zumindest in absehbarer Zukunft weiter gemessen werden. Mhm. Es wird immer wieder Versuche geben, die Leistungen auf irgendwelche Art und Weise festzuhalten. Und das macht aus meiner Perspektive auch Sinn, wenn man sehr weit weg ist von großen Strukturen, von großen Organisationen und diese irgendwie steuern muss. Dann braucht man ab irgendeinem Punkt Zahlen, um es zu verstehen oder einzuordnen. Da braucht man eine Abstraktion. Das hilft nicht so sehr bei Problemen, ne? Also wenn ich sehe, die Umsatzzahlen am Standort XY gehen um 20% zurück, dann weiß ich noch nicht, warum. Da muss ich in die Details gehen. Aber es hilft irgendwie, ja, mögliche Probleme zu erkennen. Deswegen der Umgang mit KPIs, also mit Zahlen, die Leistung ausdrücken sollen, der ist der entscheidende Punkt. Und ich würde mich auf, also ich glaube, es ist naiv zu glauben, man schafft KPIs ab in Organisationen, weil sie an vielen Stellen scheinbar gebraucht werden. Und dann geht es mir eher darum, dass Organisationen Praktiken oder Strukturen entwickeln sollten, die sicherstellen, dass das Gleiche oder das möglichst Ähnliches auch verstanden wird unter diesen KPIs. Und das ist für mich das Kernproblem. Jetzt, wenn man so Transformationsprozesse anschaut, werden ja häufig neue KPIs entwickelt. Und dann gibt es einen langen Austausch darüber. Und dann gibt es also das habe ich jetzt echt oft beobachtet, und dann ist klar geworden, okay, diese Kennzahl, sagen wir mal, verkaufte Staubsauger, die entsteht aus diesen 15 Kennzahlen, und wir alle wissen, was diese 15 Kennzahlen bedeuten, und wir können sie einschätzen, und dann gehen die Jahre ins Land und dann entwickeln diese Zahlen so ein Eigenleben, und alle haben vergessen, dass Zahl XY eigentlich gar nicht gleichbedeutend ist mit Leistung, sondern wiederum an vielen anderen Sachen irgendwie abhängig ist, und dann übernehmen so ein bisschen die Zahlen wieder, die leiten wieder nur die reinen Zahlen, und das Ganze, was dahinter steckt, die ganze Konstruktion dieser Zahl, die wird dann durch die Organisation beziehungsweise durch die Menschen einfach wieder vergessen.
Die hat so eine Eigendynamik, die wird dann, ja, das ist ja ein Stück weit wieder hier unser schönes Goodhart's Law, das sagt, dass jede Kennzahl ja ihre Wirkkraft verliert, wenn sie zum Steuerung eingesetzt wird. Was Realität schafft, ist Sprache. Mhm. Sprache schafft Wirklichkeit und da habt ihr auch schöne Vorschläge. Ihr redet nämlich von zum Beispiel eher einem Leistungsdialog als einem Leistungsgespräch oder auch vom Leistungscoaching statt Leistungskontrolle. Vielleicht magst du dazu noch was sagen, inwieweit das wirklich wirkmächtige Hebel sind, den Leistungsdiskurs auch positiv zu gestalten.
Also jetzt sind wir sozusagen auf der Mikroebene der Organisation angekommen. Ich bewundere deine gute Moderation hier zu punktgenau, wo wir jetzt darüber sprechen, wie können eigentlich Individuen in einer Organisation sinnvoll über Leistung reden. Und das hat man in den Entwicklungsgesprächen oder Mitarbeitergesprächen ja schon seit es Organisationen gibt, glaube ich, gibt es diese Art von Gesprächen. Und das Kernproblem ist, dass hier organisationale Probleme und personale Probleme irgendwie aufeinandertreffen und man darüber klug sprechen sollte. Für solche schwierigen Gespräche sollte man versuchen zu verhindern, dass meine Gesprächspartner in solchen Dialogen in so eine Verteidigungshaltung kommen. Das hatten wir ganz am Anfang schon mal, ne? Dass man verhindern muss, wenn man auf eine Verständigung hinaus will über, sagen wir mal, Leistungsprobleme, dann muss ich mich dafür interessieren, wie die andere Person ihre Leistung konstruiert. Und dafür brauche ich eine gewisse Offenheit und eine gewisse Neugier. Und die kann ich durch das Individuum sicherstellen, indem ich nur solche Leute anstelle oder befähige, dass sie solche Gespräche führen können. Oder ich kann es versuchen, durch Strukturen oder Praktiken sicherzustellen, indem ich gewisse Sachen vorgebe. Und das wird ja auch gemacht, ne? Also es gibt dann so Fragebögen oder so, wo das versucht wird. Genau, es gelingt halt nur sehr, sehr selten. Und das ist mir halt auch immer wieder aufgefallen in diesem Bereich. Also weil Führungskräfte einfach so überlastet sind heutzutage, dass sie sich kaum die Zeit nehmen, sich vernünftig auf diese Gespräche vorzubereiten, ne? Also die gehen dann in dieses Gespräch, haben sich 5 Minuten Gedanken gemacht. Und das reicht dann auch häufig nicht. Und jetzt habe ich deine Anfangsphrase vergessen. Musst du nochmal sagen, was war deine Frage?
Die Frage war, inwieweit diese Umformulierung, also vom Leistungsgespräch hin zum Leistungsdialog, also wenn man schon mit anderen Begrifflichkeiten arbeitet, da sind ja andere vielleicht auch mentale Modelle, inwieweit das, und da sind wir ja, können die positiv darauf einzahlen, dass wir ein anderes, vielleicht besseres Verständnis von Leistungsnarrativen haben in einem Unternehmen.
Total. Also in dem Fall zum Beispiel aus einer Organisation, wo tatsächlich die Gespräche verändert wurden, aber sie wurden noch nicht plakativ neu benannt, sondern das war das Ergebnis sozusagen, nachdem es ausprobiert wurde. Und dann wurde gesagt,
das ist ja eher ein Dialog als ein Gespräch.
Genau. Und das ist ganz wichtig. Also ich glaube, wenn man die Strukturen und Praktiken nicht ändert und dann einfach nur Leistungsdialog drüber schreibt, ist aber weiterhin sozusagen eine Einbahnstraßenkommunikation ist, also kein Dialog, dann erreicht man eher Reaktanz und Leute sagen sich, naja, so einfach könnt ihr es euch nicht machen.
People and Culture heißt es jetzt, nicht mehr HR. Genau.
Genau, jetzt heißt es ja neuerdings People and Organization.
Ja, okay, genau, noch besser.
Genau, und das ist dann wirklich eine individuelle Aufgabe von Führungskräften, sich damit zu beschäftigen und zu interessieren, wie das Individuum auf seine eigene Leistung blickt und welche Faktoren auch möglicherweise eigenen Handlungen das den Menschen daran hindert, produktiv zu sein, wirksam zu sein. Und dafür braucht es das richtige Maß an Offenheit und Geschlossenheit. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber man kann halt nicht irgendwie bei Pontius anfangen, darüber zu sprechen, wie die Leistung jetzt war. So viel Zeit hat man nicht. Aber man kann halt auch nicht nur auf die Zahlen gucken. Und häufig leider passiert genau das. Ne? Man guckt sich an, okay, du hast so und so viele Tickets geschafft, tipptopp, 200 Euro mehr und Mitarbeitergespräch vorbei. Ne? Und das hilft natürlich nicht so sonderlich viel.
Ja, vor allen Dingen auch gerade, wenn das dann sofort logischerweise oder vielleicht auch nicht logischerweise auch an die Incentivierung, Entlohnung und so weiter, Gehaltsverhandlungen gekoppelt ist. Da fand ich auch schon mal ganz interessant. Ich hatte hier ein langes Gespräch auch mit Nicole Kopp aus der Schweiz und da haben wir über Feedback gesprochen. Die sagte auch, warum entkoppeln wir das nicht? Ja, dass wir sagen, wir führen beispielsweise einen Leistungsdialog, Ja, und entkoppelt davon, was heißt denn das jetzt? Oder überhaupt, wie schauen wir auf Gehalt? Das wäre ja auch nochmal eine ganz spannende Sache. Weil dann würde ja es auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass vielleicht auch andersrum ein Feedback passiert. Also nicht nur top-down, sondern auch andersrum.
Ne? Ja, also meine Meinung dazu ist, dass man es leider auch da wieder die Macht der Realität, also dass es einfach gekoppelt wird. Und das kann ich ja irgendwie auch nachvollziehen. Weil das Versprechen ist ja, wenn ich mich entwickle, wenn ich was Tolles tue, dann kriege ich irgendwie auch, wird das auch anerkannt durch mehr Gehalt. Ne? Und dagegen kann man als Organisation sinnvollerweise ein bisschen anarbeiten. Aber ist zu sagen, also ich würde eher einen produktiven Umgang damit finden und dass Leute versuchen, da offen drüber zu reden und am Anfang sagen, okay, heute würde ich echt gerne mit dir nur über deine Entwicklung sprechen und dann machen wir einen Extratermin und da reden wir über Gehalt. Oder das am besten noch das Thema Gehalt vorher klären und dann über Entwicklung sprechen und dann über Leistung sprechen.
Genau. Ja. Oder das, ja. Insofern schon mal strukturell zu entkoppeln. Das wäre ja ganz sinnvoll. Vielleicht als letztes noch in unserem schönen Dialog hier, weil wir sind ja, wie du richtig bemerkt hast, auf der Mikroebene angekommen, da wo die Veränderung auch wirklich stattfindet. Was verändert sich, wenn wir auf Leistungskontrolle anders schauen und eher von einem Leistungscoaching ausgehen? Also das wirklich jetzt auch mal so als Handreichung für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie genau vor der Aufgabe stehen. Was bedeutet diese Veränderung? Also was verändert sich? Weil, wie gesagt, Kontrolle werden wir in einer gewissen Weise nicht wegkriegen. Das Messen, wenn wir das mal als Kontrolle übertragen. Nur was passiert, wenn wir als Leistungscoaching uns dem annähern und wie sieht das konkret aus?
Also die Hoffnung ist, wenn Führungskräfte versuchen, sich als Befähiger ihrer Mitarbeitenden zu sehen oder sich für die Befähigung ihrer Mitarbeitenden einsetzen, dass man auf die Problemebene kommt und weg von der Engagement-Debatte. Also dass ich nicht als Leistungskontrolleur, als Leistungskontrolleurin auf Personen zugucke und quasi abchecke, ob sie ihre Leistung erbringen und immer mir noch mehr Leistung erbitte, ja, und immer wieder sage, ja, okay, jetzt gib doch noch mal 10% mehr oder so. Das wäre ja typische Kontroll- oder Motivationsfunktion einer Führungskraft, sondern dass man sich eher neben diese Person stellt und gemeinsam auf das Problem schaut, nämlich das, warum gewisse Leistungen aktuell nicht möglich erscheinen. Und das ist ja auch, das passiert ja auch in Organisationen, dass Leute Leistungen nicht bringen. Ja, dass Leistung nicht stimmt oder so. Also so wie die gängige Formulierung ist. Und wenn es einem dann gelingt, zu sagen, nicht du bist individuell verantwortlich für diese Problematik, sondern es gibt dieses Problem, das hat mit der Organisation zu tun, mit der Führungskraft, vielleicht auch mit der Person. Und wir blicken gemeinsam auf dieses Problem und versuchen das zu lösen. Das birgt die Chance, dass man dann an diesem Problem arbeiten kann und das Problem lösen kann und nicht nur auf die Person abzielt, die sich fragt, was sie tun soll, weil sie es jetzt schon 20 Mal probiert hat, das Problem zu lösen und sie kriegt es alleine nicht hin.
Tiefen Tiefpunkt und ich versuche auch nochmal schon mal Tiefpunkt. Im Hintergrund mir quasi, ja, der kommt gleich, schon mal wieder die Brücke nach oben raus, weil wir wollen ja auf gar keinen Fall auf so einem ganz tiefen Ton enden. Wie schaust du dann auf dieses, ich sag's jetzt mal bewusst, unsägliche Wort der Low-Performer, weil das war ja auch mal eine Zeit lang ganz groß in der Diskussion, die müssen wir identifizieren. Ist das überhaupt was, womit ihr arbeitet? Oder sagt ihr, wir müssen durchaus anerkennen, Achtung, hier kommt die Differenzierung, das ist sowas wie Low-Performer gibt, aber nicht Low Performer. Wo steht ihr da auf dieser eher traurigeren Seite des Kapitels?
Das stimmt. Da müssen wir uns gleich wieder rausarbeiten.
Ja, genau.
Also ich habe mit einem großen Handelskonzern darüber mal gesprochen und die haben wirklich viele tausende Mitarbeitende und darunter gibt es Menschen, die aufgrund der Kennzahlen in diese Kategorie fallen und die auch so genannt werden tatsächlich. Und die haben mir berichtet, dass sie versucht haben, jetzt in einer weiteren Initiative erstmal mehr über diese Menschen herauszufinden. Und das sind halt häufig, also die Low Performance zeigt sich in erster Linie an den Fehlzeiten und an den Bewertungen der Führungskräfte natürlich. Und das ist das Hauptkriterium. Und die haben sich dann damit beschäftigt und haben festgestellt, dass die Gründe sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Also das hat dann familiäre persönlich, also individuell, nicht in der Organisation liegende Gründe, sondern in der Person liegenden Gründe. Und die Anzahl an Personen, wo die Low Performance, sage ich mal, eine bewusste Entscheidung ist, die ist vernachlässigbar gering. Mhm. Und deswegen würde ich mit der Haltung in so eine Analyse reingehen, zu sagen, man versucht, die organisationalen Hürden, die eine Performance ermöglichen, möglichst zu beseitigen, mhm, und fragt die Menschen, denen es nicht gelingt, über die Hürde zu steigen, was ihnen helfen würde, statt ihnen zu sagen, sie sollen sich mehr anstrengen. Mhm. Also es ist nicht, dass mehr Anstrengung nicht hilft, aber die Erfahrung ist, dass wenn man sich vor Leute stellt und sagt, streng dich mehr an, dass sie darauf nicht mit mehr Anstrengung reagieren.
Oder wenn dann nicht in die Richtung, die wir vielleicht wünschen.
Genau, ja? Also man weiß es. Appellative Leistungsideen, die setzen sich nicht durch. Es sei denn, man will wieder zur Peitsche zurück. Und ich glaube, das
ist. Ja, Frage für einen Freund, eine Freundin. Also Mindset-Training bietet ihr vermutlich auch nicht an.
Nein.
Das wäre eine andere Abteilung. So, wir kommen positiv.
Genau. Ja, jetzt bin ich gespannt auf. Nein. Ich habe über Mindset-Training, ich weiß gar nicht, wie soll das gehen? Soll man sich so gute Sprüche sagen, heute gebe ich alles oder so.
Mann-Tattoos auswendig lernen.
Vielleicht so ein Spiegel in der Organisation einführen, wo drauf steht, heute gebe ich alles. Diese Person gibt heute alles.
Die Person, die du jetzt siehst,
genau.
ist ein High-Performer.
Ja. Ja,
sehr schön.
Ja, wurde ja probiert und hat sich nicht bewährt. Ne? Also man kann da normativ dran gehen und sagen, sowas wollen wir nicht, weil das will man politisch nicht oder so. Mhm. Ich finde, das ist nicht das stärkste Argument. Das stärkste Argument ist zu sagen, es funktioniert einfach nicht. Und jede Organisation macht diese Erfahrung immer noch mal neu und entscheidet sich dann klugerweise irgendwann dann doch dafür, sich mit den individuellen Gründen auseinanderzusetzen und sich an die Hebel zu setzen, die in der Macht einer Organisation stehen. Und das sind halt nicht die Menschen und ihre Probleme, sondern das sind halt die Strukturen und die Praktiken, die eine Organisation hat. Und das würde ich dann auch Führungskräften empfehlen.
Also das heißt, Low Performance als durchaus erlebbares Phänomen anerkennen, aber nicht es als Identität, Persönlichkeitsmerkmal festlegen und dann auch entsprechend die Menschen in eine Kiste stecken. Team ist der Ort, wo Veränderung stattfinden kann. Und da fand ich nochmal ganz schön, das wäre jetzt die moderative Brücke nach oben.
Ja, die Rampe nach oben. Ich bemühe mich auch.
Ja, genau. Knickknack. Weil du hast hier, und das finde ich einen ganz schönen Gedanken zum Schluss, nämlich einmal die Nähe zur Handlung. Du hast also da, wo wirklich Wertschöpfung, aber auch eine gewisse Autonomie. Vielleicht magst du mit diesem positiven Gedanken nochmal uns mit rausnehmen aus dem schönen Gespräch über Leistung, was wir heute geführt haben.
Ja, gerne. Also die Entwicklung in den letzten 10, 15 Jahren, die wir so mitbekommen haben, die ich so mitbekommen habe, die führt schon dazu, dass Teams in Organisationen ein größeres Maß an Autonomie haben, das wie ihre Arbeit zu gestalten. Also die Idee der Dezentralisierung, der Dehierarchisierung. Diese Ideen führen schon dazu, dass die Teams nicht mehr so ganz eng an das Wie einer Organisation, an das allgemeine Wie einer Organisation, also wie die Arbeit gemacht werden soll, gekoppelt ist und dass dort sozusagen mehr Freiheiten herrschen, sich das für sich selbst auszuformulieren. Und diese Freiheiten können Teams meiner Meinung nach sehr produktiv nutzen, um über Leistung in Spannungsfeldern nachzudenken und sich klarzumachen, dass sie vielleicht anders gemessen werden, aber dass diese Messungen doch immer wieder auf ihren klugen Entscheidungen beruhen und dass es sich lohnt, über die Entstehungsprozesse dieser Entscheidungen nachzudenken und die Diskursräume zu etablieren, die es ermöglichen, in Aushandlung zu treten, um dieser ständigen Veränderung von dem organisationalen Umfeld klug entgegentreten zu können.
Wenn du dem Herrn Huber von Schraubenhuber 3 kluge Gedanken mit an die Hand geben könntest, etwas anders auf Leistung zu gucken, was wäre das?
Ich würde ihm empfehlen, sich damit zu beschäftigen, welche Spannungen in der Erbringung von Leistungen in seiner Organisation vorherrschen. Und diese auch nicht zu unterbinden, sondern produktiv zu nutzen. Ich würde empfehlen, die richtigen Situationen und Praktiken einzuführen, über Leistungen zu sprechen und das zu priorisieren und auch beizubehalten und nicht sozusagen in einer Initiative ein halbes Jahr lang und dann vergessen das alle wieder, dass es wichtig ist, über Leistung zu reden. Und die Hoffnung, die ich damit sozusagen vermitteln wollen würde an die Organisation, ist, dass eine gemeinsame Leistung auch etwas sehr Schönes sein kann. Ne? Also in meiner eigenen Arbeitswelt oder in meinem eigenen Leben mache ich manchmal Sachen ganz alleine und manchmal Sachen mit anderen. Und wenn es mir mit anderen gelingt, etwas Tolles zu tun, dann fühlt sich das doch für mich immer deutlich besser an, als wenn ich es alleine tue. Und Organisationen bieten die Chance, in einer Gesellschaft von anderen irgendwie wirksam zu fühlen. Und das ist doch eine tolle Sache,
ja,
für die es sich lohnt, sich anzustrengen, jenseits der Zahlen und der notwendigen, sag ich mal, quantitativen Orientierung von Organisationen, die natürlich auch wichtig ist. Genau.
Also Leistung als Inbegriff der Wirksamkeit verstehen, als Momentum für auch die eigene, für die Selbstwirksamkeit, auch als Momentum in der Gruppe. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort, oder? Sind wir wieder rausgekommen aus der Talsohle?
Ich hoffe. Ich habe mich bemüht, auf einer positiven Note.
Auf diese hohen Note. Besser wird es heute nicht.
Genau.
Okay. Ich danke dir sehr für dieses doch durchaus leistungsorientierte Gespräch und hoffe, dass du dich wohlgefühlt hast hier bei Good Work. Ich habe auf jeden Fall ganz viel gelernt von dir und freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Vielen Dank, lieber Johannes.
Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte.
Worauf sollten wir schauen, wenn wir über Leistung reden? Auf die Anstrengung oder auf das Ergebnis? Das fand ich eine hochspannende Differenzierung. Und überhaupt diese Leistungsnarrative. Also für mich ging da eine ganze Vorstellungswelt auf in dem Gespräch. Ich hoffe, euch ging es genauso, auch mal zu schauen. Vielleicht schaut ihr auch mal selbst oder habt das sogar schon während des Gesprächs überlegt. Was sind denn die Leistungserzählungen, die bei uns vorherrschen? Welche dominieren? Wo gibt es vielleicht auch Gegenerzählungen? Sind die denn überhaupt wahrnehmbar? Werden die geäußert? Oder ist vielleicht auch so viel Druck auf diesen sehr dominanten anderen Erzählformen, dass die anderen gar nicht zum Tragen kommen? Und dann natürlich die positive Note, wo findet Veränderung statt? Im Team, mit Autonomie, aber auch der Nähe zur Handlung. Und ich glaube, da haben wir eine ganze Menge draus mitnehmen können. Also ich zumindest, ich hoffe, ihr auch. Und mitnehmen würde ich auch gern was von euch. Nämlich, ihr wisst schon, am liebsten 5 Sterne. 5 an der Zahl bei Spotify. Ich erwähne das hier immer, ihr macht euch wirklich, glaube ich, kein Bild darüber, wie viel das Auswirkungen hat, auch für Menschen, die sich nach Podcasts umschauen, aber auch ganz blöd ausgedrückt für den Algorithmus. Und wir arbeiten hier ganz bestimmt nicht für Algorithmen, sondern für Menschen. Nur, wenn wir dem einen entgegenlaufen, macht es natürlich auch keinen Sinn. Also wir wollen hier mit Good Work, und da meine ich nicht nur mich, sondern das ganze Team, auch wirklich eine breite Audience erreichen, denn Arbeit ist nun mal was ein Großteil von uns Menschen in irgendeiner Form beschäftigt, und darüber reden wir. Wie geht's mir ganz persönlich als Menschlein in meinem persönlichen Wirkungsfeld? Also von daher, empfehlt den Podcast gern weiter, abonniert ihn, hinterlasst 5 Sterne, das kostet nichts, das tut hoffentlich nicht weh, und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.